und Go Camping. Der Podcast von Campern für Camper und alle, die es werden wollen. Mit Michael Stunz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. In dieser Folge geht es um Schlafsäcke bzw. Isomatten oder aufblasbare Luftmatratzen. Ich werde dir etwas über die Temperaturangaben, die Materialien, die Konstruktion, die Füllung und über die Pflege von Schlafsäcken erzählen. Legen wir los. Die Temperaturangaben beruhen oft auf die DIN 7943. Der Komfortbereich für den Schlafsack beschreibt die Temperatur, bei der ein gesunder 75 Kilogramm schwerer Durchschnittsmann, Frauen frieren schneller, bei Windstille auf einer Isomatte gerade noch nicht friert. Unterhalb des Extremtemperaturbereiches ist schon mit gesundheitlichen Schäden zu rechnen. Die Temperaturangaben sind natürlich nur eine grobe Orientierung. Die Realität weicht sehr stark davon ab, da viele Faktoren auf den Wärmehaushalt Einfluss nehmen. Positiv sind zusätzlich trockene Kleidung, ein gutes Zelt oder eine andere Behausung. Negativ natürlich die Erschöpfung, Feuchtigkeit oder auch verschwitzte Kleidung, Wind, Hunger, fehlende oder schlecht isolierte Unterlage, wenn der Schlafsack zu groß ist oder zu klein und vieles mehr. Als Beispiel, ein kleiner Luftzug zum Beispiel kann die Wärmeleistung eines Schlafsackes schon um ca. 30% verringern. So, und hier nochmal die Kurzform für die Bedeutung der drei Stufen der europäischen Schlafsacknorm und der Begriffe. Der Begriff Komfort, eine Standardfrau, Gewicht ca. 60 Kilogramm, Größe 1,60 Meter, Alter ca. 25 Jahre, friert so gerade nicht. Bei Limit, ein Standardmann, Gewicht ca. 70 Kilo, Größe 1,73 Meter und 25 Jahre alt ca. friert so gerade nicht. Und bei Extrem, die Standardfrau überlegt gerade noch. Sommerschlafsäcke liegen im Komfortbereich so circa zwischen plus 5 und plus 15 Grad. Sie sind wirklich auch nur für die warme Jahreszeit hier bei uns in Mitteleuropa gedacht und vielleicht noch für Hüttenaufenthalte, sage ich mal. Ja, und man bekommt sie eigentlich schon so oft für unter 100 Euro. Drei Jahreszeiten Schlafsäcke liegen zwischen circa 0 und minus 10 Grad. Sie decken die normalen Einsatzbereiche ab und kosten ja ab etwa 200 Euro. Wer im Sommer nach Norwegen oder zum Beispiel Island fährt, in den Bergen unterwegs ist oder eine normale Trekkingtour im Himalaya unternimmt, sollte sich eines dieser Modelle zulegen. Ja, und die Winterschlafsäcke sind vor allem für Leute, die extremere Touren mit nächtlichen Minusgraden vorhaben oder die halt sehr schnell frieren. Die Schlafsäcke sind sehr aufwendig konstruiert und auch gefüllt und verarbeitet und werden aus mehreren Materialien und teuren Materialien hergestellt. So, jetzt geht's um die Materialien für die Schlafsäcke. Also das Außenmaterial besteht meistens aus Nylon oder Polyester. Und damit es daunendicht wird, muss es sehr dicht gewebt oder unter Hitze zusammengepresst werden. Nylon ist leichter, Polyester etwas angenehmer. Die Verarbeitung als Ripstop-Gewebe erkennt man an den kleinen Quadraten, die jeweils durch etwas stabilere Fäden gebildet werden. Sie verhindern das großflächige Aufreißen des Gewebes. Die seit kurzer Zeit ebenfalls verwendeten Mikrofasergewebe sind noch ein bisschen schwerer wie Nylon, aber haben halt den Vorteil, dass sie wasserabweisend und winddichter sind. Und dadurch steigern sie auch die Wärmeleistung des Schlafsacks um etwa 3 Grad. Die Innenseite bei vielen Schlafsäcken ist oft aus Baumwolle. Die ist angenehmer, hat aber viele Nachteile gegenüber Nylon oder Polyester. Sie gibt halt die Körperfeuchtigkeit, ja, sind im Schnitt so 250 bis 500 Gramm pro Nacht, nicht nach außen ab. Ja, und dann wird's halt feucht und dann entzieht's dem Körper die Wärme. Außerdem wiegt sie mehr als die Kunstfasern. Und eigentlich macht nur bei Sommerschlafsäcken Baumwolle Sinn. Lange Schlafkleidung oder ein Inlet erhöhen die Isolation. Ja, da gibt's natürlich die Theorie, dass man im Schlafsack am wenigsten friert, wenn man nackt schläft. Das ist natürlich Unsinn. Wenn man, ja, wie gesagt, lange Schlafkleidung anhat oder sich noch was mit reinlegt, ein Seideninlet oder ein Baumwollinlet, dann wird's definitiv wärmer. Ja, und damit kommen wir jetzt zur Konstruktion von Schlafsäcken. Also die Konstruktion gewährleistet eine sinnvolle und gleichmäßige Verteilung der isolierenden Daunen- oder Kunstfaserschicht. Durchgesteppte Nähte sind außer bei Sommerschlafsäcken tabu. Die Kältebrücken, die dabei entstehen würden, würden jede aufwendige Füllung sinnlos machen. Durch eingenähte Stege entstehen ohne Kältebrücken Kammern für das Isoliermaterial. Es gibt H-, Schräg-, V- und Trapezkammern. Die H-Kammern bilden das gewichtssparendste Konstruktionsprinzip. Die anderen Systeme fixieren die Füllung besser. Für den Einsatz beim Trekking kommen eigentlich nur Mumienschlafsäcke in Frage. Deckenschlafsäcke sind in Wärmeleistung, Packmaß und Gewicht ja leider wesentlich ungünstiger. Der Mumienschlafsack sollte gut passen. Ja, wenn er nämlich zu groß ist, muss der Körper zu viel Luft erwärmen und dann ja, friert man schneller. Aber ist er zu eng, dann kann sich leider auch keine ja, optimale Isolierschicht bilden. Ja, dann gibt's noch verschiedene Schnitte. Die engen, ja, die haben natürlich die beste Wärmeleistung und Gewichtsersparnis. Und die weiteren, die sind natürlich etwas komfortabler beim Schlafen. Da kann man sich auch mal drin drehen. Außerdem sollte der Schlafsack noch eine Kapuze haben, weil, ja, wie bekanntermaßen, die meiste Wärme wird ja über den Kopf verloren. Und deswegen ist so eine Mütze, so eine Kapuze schon ganz gut. Aber, ja, wie schon jetzt sagte mit Mütze. Eine Mütze könnt ihr natürlich auch anziehen nachts. Dann verliert ihr auch nicht so viel Wärme über den Kopf. Jo, und damit kommen wir jetzt zur der Füllung von Schlafsäcken. Und Naturprodukt Daune ist halt, was das Verhältnis von Gewicht und Packmaß zur Wärmeleistung angeht, bisher natürlich unerreicht. Der Daunenschlafsack ist auch langlebiger als ja vergleichbare Kunstfasermodelle. Aber Daune hat natürlich auch einen entscheidenden Nachteil. Und wenn die Daunen halt feucht werden, dann fangen die an zu klumpen. Und damit verlieren sie dann natürlich die Isolationsfähigkeit. Außerdem gibt's bei der Daune ja starke Qualitäts- und Mischungsunterschiede. Die Qualität der Daune ist bei guten Schlafsäcken als Loft oder Fill Power angegeben. Je höher der Wert, desto besser. 500 ist gut, über 600 bis 700 sind in dem Falle sehr gut. Und das Mischungsverhältnis, zum Beispiel 80-20 oder 70-30, beschreibt die Anteile von Daunen und Federn in der Füllung. Ja, Daunen haben die höhere Zahl und Federn die kleinere Zahl. Ein höherer Federanteil verschlechtert das Gewichtswärmeverhältnis, macht den Schlafsack aber auch weniger Druck- und Feuchtigkeitsempfindlich. 90-10 sind folglich Schlafsäcke, die leicht und warm sein sollen. Sie benötigen aber eine gute Unterlage und müssen immer gut getrocknet werden. 80-20 ist ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Strapazierfähigkeit bzw. Pflegeaufwand. Und 70-30 sind besonders strapazierfähig, haben aber bezüglich Gewicht und Wärmeleistung kaum noch Vorteile gegenüber dem Kunstfaserschlafsack. Gänsedaune ist in der Regel besser als Entendaune. Die Daune vom Altvogel ist besser als die vom Jungtier. Und die Herkunft spielt kaum noch eine Rolle. Kunstfaserschlafsäcke nehmen weniger Feuchtigkeit auf, trocknen schneller, sind druckstabiler. Das heißt, die Unterlage ist weniger entscheidend. Billiger, aber bei gleicher Wärmeleistung auch schwerer und haben eine kürzere Lebensdauer. Alles in allem bewähren sie sich in feuchter Umgebung und wenn man nicht so auf Gewicht achten muss. Die Befüllung besteht meist aus Polyester-Hohlfaser. Diese werden zu Fliesen verarbeitet. Man unterscheidet dann Stapelfaser und Endlosfaserfliese. Erstere lassen sich besser komprimieren, zweitere sind robuster. Die Delta-Fasern von DuPont bieten einen guten Kompromiss aus Loft und Komprimierbarkeit. Man wäscht übrigens Daune- und Kunststofffaserschlafsäcke in der Maschine mit Daunenwaschmittel. Eine Weile abtropfen lassen, dann nur leicht anschleudern und im Trockner mehrfach trocknen. Nicht chemisch reinigen. Die Aufbewahrung am besten frei hängt, keinesfalls aber im Packsack, da der Schlafsack durch den Druck sonst seine Luft verliert. Ja, und damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt, zum Thema Schlafsack, die Pflege des Schlafsacks. Ja, vor allem braucht der Schlafsack, wenn er nicht im Einsatz ist, viel Platz. Als Faustregel kann man sagen, der Aufbewahrungsraum oder Beutel sollte mindestens viermal so viel Volumen bieten wie der Packsack. Unluftig sollte es sein. Feuchtigkeit mag der Schlafsack, vor allem der Daunenschlafsack, während der Lagerung nicht. Beim Umzug in den Packsack sollte man den Schlafsack nicht zusammenrollen, sondern ja, man kann ihn ruhig in den Packsack reinstopfen. Dadurch liegt er halt immer anders und ja, so bleibt es länger loftig. Weil durch immer gleiches Rollen wird der Schlafsack halt platt. Ja, waschen sollte man den Schlafsack auch nicht so oft, weil es ihm nicht gut tut, weil dann verliert er nämlich immer etwas auch vom Loft. Ja, gegen eine partielle Reinigung, besonders verschmutzter Stellen wie oben am Kragen, kann man Spezialwaschmittel und ja, Daunenwaschmittel oder Kunstfaserwaschmittel benutzen. Der Innenraum bleibt sauber, wenn man noch einen Innenschlafsack benutzt. Ja, das war's jetzt zum Thema Schlafsack und jetzt möchte ich dir noch was zu Isomatten bzw. Luftmatratzen erzählen. Also bei Isomatten gibt's einen R-Wert. Dieser R-Wert gibt an, wie gut die Isomatte ja, gegen die kalten Temperaturen von unten isoliert. Man kann sich merken, je höher der R-Wert, umso besser isoliert die Matte. Ja, dann gibt's einmal die ganz normalen Schaumstoff-Isomatten, die denke ich mal jeder kennt. Die gibt's in verschiedenen Materialstärken. Und ja, der Klassiker schlechthin, zuverlässig, unempfindlich. Man kann ihn noch ja für andere Sachen, sage ich mal, missbrauchen. Man kann zum Beispiel im Notfall auch Schuhinsolen draus machen oder einen Rucksackpolster sich schneiden. Ja, ist halt dann vielseitig verwendbar. Robust und unempfindlich. Dann gibt's noch diese selbst aufblasenden Matten. Die haben ein Ventil und wenn man dieses Ventil öffnet, dann füllt sich die Matte selber mit Luft. Wenn man das Ventil wieder schließt, dann bleibt die Luft halt drin und ja, die Luftmatratze ist quasi fertig aufgepumpt. Und ja, dieses selbst aufblasend ist ja allerdings etwas mit Vorsicht zu genießen, denn eigentlich muss man dann noch ein bisschen mit dem Mund nachpusten, um wirklich bequem zu liegen. Aber trotzdem, ja, sind diese selbst aufblasenden Matten nicht schlecht. Also man kann sie noch gut zusammenrollen, kleines Packmaß. Man legt sie dann hin, öffnet das Ventil und dann geht die Luftmatte bzw. Matratze schon ein gutes Stück hoch und dann muss man wirklich nur noch minimal nachpumpen. Die sind halt ideal für Trekkingtouren auch und Verhältnis zwischen Wärmeleistung und Komfort passt. Je nach Ausführung sind sie auch ziemlich robust und einfach zu reparieren. Und wenn man die Matte wieder zusammenlegen will, beziehungsweise zusammenrollen will, dann muss man einfach nur das Ventil wieder aufdrehen, von einer Seite dann Richtung Ventil zusammenrollen, dann entweicht die Luft und wenn man fertig zusammengerollt hat, dann kann man das Ventil wieder schließen. Dann gibt es die normalen Luftmatratzen, die man normal mit einer ganz normalen Pumpe aufpumpt. Ja, die sind aber auch nicht mehr vergleichbar mit früher den alten Luftmatratzen. die sind mittlerweile auch in ihrer Form und ja, vom Komfort her wesentlich besser wie damals. Dadurch, dass sie dicker sind, sind sie natürlich auch komfortabler. Dann gibt's noch gefüllte Matten. Die sind eigentlich wie Luftmatratzen, haben aber noch eine Füllung. Entweder ja zusätzliche Kammern mit Daunen oder Kunstfasern. Ist halt dafür gut, dass wenn es kälter ist, dann isolieren die auch nochmal gut von unten gegen die Kälte. Müssen aber natürlich auch aufgepumpt werden. Ja, damit kommen wir jetzt zum Luftbett. Dieses gibt es auch in verschiedenen Größen und dicken Höhen. Ja, entweder als für eine Einzelperson, sage ich mal, oder wirklich wie als Doppelbett. So eine Luftmatratze hatten wir dann zum Schluss beim Zelten gehabt. Und dann hat man ganz zum Schluss wirklich so eine große Breite, ich sag mal fast schon wirklich wie ein Doppelbett mit einer eingebauten Pumpe drin und ja, kein Vergleich zu einer normalen Luftmatratze, die wenige Zentimeter über dem Boden ist. Also da hat man den Unterschied schon wirklich gemerkt, morgens beim Aufstehen wesentlich angenehmer. Ja, damit bin ich für diese Folge durch mit Schlafsäcken und Isomatten und Luftmatratzen. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Überblick geben und würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Bis dahin, ciao, mach's gut.
Das war Keep Calm and Go Camping. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Schau doch auch mal auf Michaels Campingblog vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.